Aufstehen. Durchbeißen. Weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.
Hallo Julie. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Vollkontakt. Ein ganz besonderer Gast, auf den ich mich sehr freue, denn wir kennen uns überhaupt nicht, sodass ich auch heute eine ganze Menge hoffentlich über dich und vor allem auch über deine Tiere und über dein Leben lernen werde. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit.
Hi, ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, wir kennen uns eigentlich nicht. Wie bin ich auf dich aufmerksam geworden? Irgendwann ploppte in meiner Timeline ein Post von dir auf. Ich weiß gar nicht mehr welcher. Und dann bin ich dir gefolgt. Und das hat mich total fasziniert, deine Freundschaft zu den Tieren. Und es ist nicht das übliche, Freundschaft zu Katzen oder zu Hunden oder vielleicht noch zum Kaninchen. Nein, deine Wegbegleiter sind Kühe.
Ja.
Das ist ja nun schon eine ganz andere Hausnummer. Und diese Kühe sind nicht deine Wegbegleiter, weil du sie irgendwann mal verspeisen möchtest oder weil du ihre Milch nutzt, sondern es sind deine Haustiere und leben so artgerecht wie möglich, wie es halt in einem sehr dicht besiedelten Land wie Deutschland möglich ist. Habe ich das richtig beschrieben?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, artgerecht kann man es nie nennen, weil artgerecht wäre nur, wenn ich sie freilassen könnte. Aber ich versuche halt sehr nah daran zu kommen, also dass sie wirklich sehr frei leben können und auch ihre Entscheidungen selber treffen. Also dass sie eigentlich recht unabhängig sind. Aber das gelingt natürlich nicht so gut, wie du ja auch gesagt hast, in so einem dicht besiedelten Land. Aber ja, ich gebe mir Mühe und ich glaube, dass sie es auf jeden Fall besser haben als viele andere Tiere. Und mein Ziel ist einfach, sie so zu halten. Ja, wie es für sie gut ist, und sie müssen bei mir nichts mehr leisten. Die sind einfach, dürfen einfach sein, und ja, sie sind halt nicht nur meine Freunde, sind eigentlich sogar meine Familie, und wir leben hier zusammen, und ja, da bin ich sehr dankbar für.
Du hast schon gesagt, sie müssen nichts mehr leisten. Das heißt, es sind ja keine Kühe, die du dir selber ziehst, sondern es sind ehemalige Nutztiere, die du entweder vom Schlachter rettest oder von einer sehr langen Weiterverwertung. Wie kommst du denn an deine Tiere? Da meldet sich doch kein Bauer freiwillig und sagt, ich möchte jetzt meine Kuh schlachten, willst du sie haben?
Also das ist immer ganz unterschiedlich. Die ersten Tiere habe ich von meinem Opa übernommen, als der gestorben ist. Der hatte nämlich einen ganz kleinen Betrieb, wo der Fleischrinder gezüchtet hat. Und ich durfte dann das erste Kälbchen in dem Jahr mit der Flasche aufziehen. Und dann kam das Jahr darauf, nee, 2 Jahre danach war das, kam dann noch ein Kälbchen. Und ja, die zwei habe ich dann behalten, als mein Opa gestorben ist. Und so bin ich da so irgendwie reingeraten. Und das hat sich einfach so entwickelt. Also die nächsten, die ich dann irgendwie gekauft habe, das waren auch ein paar Jahre später erst. Das waren dann auch welche, die ich schon kannte, also die entweder von dem Betrieb meines Opas kamen oder irgendwie, es war dann zum Beispiel der Vater von meiner Kuh, der verkauft wurde, und den habe ich dann zurückgeholt und solche Sachen. Und das spricht sich ja auch rum, und ich bin auch in diesen Kreisen so unterwegs gewesen, viel, und war ja auch, also habe mit Vereinen zusammengearbeitet. Und dann heißt es auch ja, ne, guck mal, da ist eine Kuh, kannst du helfen, und sollen wir das zusammen machen? Und dann weiß der ein oder andere Viehhändler davon, und dann sprechen die einen halt auch an und sagen, guck mal, da werden welche beschlagnahmt oder denen geht es nicht gut, habt ihr nicht irgendwie eine Möglichkeit? Und dann haben wir das auch zum Beispiel schon mal gehabt, dass ein Bauer, der seine Tiere in Ketten gehalten hat, also wirklich das ganze Jahr standen die im Stall angebunden, der hat dann seinen Betrieb auflösen wollen und hat uns gefragt, ob wir die Tiere haben wollen, und hat uns die auch zu einem Freundschaftspreis quasi verkauft, weil er nicht wollte, dass die irgendwie geschlachtet werden oder in die Industrie gehen. Ja, und dann wiederum muss man bei manchen Bauern auch einfach ziemlich lange betteln, bis man die Tiere bekommt. Ja.
Du bist ja noch sehr jung. Wie alt bist du im Moment?
Ich bin 23.
Das heißt, deine erste Kuh, da warst du ja 12, 13? Oder wie alt warst du, als du die erste Kuh von deinem oder das erste Kälbchen von deinem Opa bekommen hast, der gesagt hat, Mensch, jetzt zieh doch auch mal dieses Kälbchen groß.
Also wir haben das erste Mal zusammen ein Kälbchen aufgezogen, da war ich, glaube ich, 11. Und der wurde aber dann später verkauft, leider. Und als ich dann den Noni aufgezogen habe, da war ich 14 und den habe ich dann auch behalten. Genau, also ich habe mein Leben lang Kühe irgendwie in meiner Nähe gehabt, aber so richtig befasst habe ich mich dann erst mit denen. Und ab da fing das auch an, dass sich mein Leben irgendwie komplett verändert hat und ich mich auch.
Du hast es schon angesprochen, du hast dein Leben komplett verändert und du hast auch schon ein wichtiges Stichwort fallen lassen, nämlich Noni. Noni war oder ist, lebt ja noch. Du hast über Noni gesagt, Noni ist mein Seelenverwandter.
Ja, so
Und
ungefähr.
Noni hätte einmal zu dir gesagt, es würden Wunder passieren. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommunizierst du mit dem Tier und wie kannst du uns Außenstehendes erklären?
Also ich glaube, es gibt ganz schön viele verschiedene Varianten oder Arten, mit seinen Tieren zu sprechen. Und ich bin irgendwann auf die Tierkommunikation gestoßen, weil das einige Bekannte von mir gemacht haben. Also diese Leute habe ich auch alle nur kennengelernt über das Internet, weil so in der Nähe gibt es ja auch kaum Leute, die Kühe haben oder die irgendwie ein bisschen alternativ unterwegs sind, wenn man so aus einem kleinen Dorf kommt. Und dann habe ich das aber im Internet halt gesehen oder halt bei dann Bekannten, die das irgendwie erlernt haben. Und dann habe ich eine gefragt und die hat dann mit ihm gesprochen. Und das ist so eine Art, ja, mentale Verbindung. Also das kann man sich, ja, also das ist schwer zu erklären. Also jeder kann das lernen und ich habe es dann irgendwann auch erlernt. Und in dieser Tierkommunikation, das war die erste, die mit ihm gemacht wurde, da hat er das eben gesagt, ich soll mich freuen, es würden Wunder passieren. Und ich habe mich immer gefragt, so, was soll denn das jetzt heißen? Ne? Wunder und so. Aber über die Jahre ist einfach so viel passiert, wo ich immer wieder mir den Kopf gefasst habe und gedacht habe, das kann jetzt nicht sein, das ist nicht, wie kann das echt sein, ja? Und er hat einfach recht gehabt und ich habe es dann halt selber erlernt und mittlerweile ist das so, das ist einfach im Alltag, man begegnet den Tieren und man spürt ja auch, wie fühlen die sich oder sie spüren ja auch, wie wir uns fühlen und dann kommen immer so Gedankenfetzen oder irgendwelche Impulse, irgendwelche Bilder. Wenn man wirklich auf eine tiefe Art und Weise verbunden ist, dann, ja, dann spürt man den anderen und dann weiß man auch, was der andere aussendet. Und ich glaube, wir alle kennen das irgendwie, wenn wir mal an jemanden denken und dann kurze Zeit später ruft er uns an. Also wir sind alle verbunden irgendwie, wenn wir es zulassen. Und das ist eigentlich so ähnlich. Die Tierkommunikation ist eben auch auf dieser Ebene, ja.
Also geht es nicht über die Ebene, zum Beispiel Körpersprache? Oder ist das auch ein Teil davon?
Also die Tierkommunikation selbst nicht, aber ich kommuniziere natürlich auch über Körpersprache mit denen. Aber ich glaube nicht, dass man das dazu zählt, wenn man jetzt von Tierkommunikation spricht. Es geht eigentlich nur über
Und
die Gedanken, ja.
ich hatte vor ein paar Monaten Alex Hurschler hier am Mikrofon sitzen und der kann über die Verbindung zu anderen Menschen Kontakt zu Toten aufnehmen. Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen in dieselbe Richtung. Es erstaunt mich nur, dass es wirklich, bei ihm hatte ich das Gefühl gehabt, dass es halt sehr hypersensible Menschen sind, die bei denen das noch nicht verschütt gegangen ist und du meinst, es könne jeder lernen. Braucht es da nicht spezielle Fähigkeiten für? Können das wirklich alle oder sind die meisten einfach so modern abgestumpft, dass das gar nicht mehr funktioniert?
Also man muss es natürlich wollen und man muss auch dran glauben und es zulassen. Also man muss dem Ganzen eine Chance geben, sonst kann es natürlich nicht klappen. Und ich bin mir sicher, dass wir alle diese feinen Sinne haben, nur dass sie bei vielen halt einfach, ja, wie du vielleicht gesagt hast, so abgestumpft sind oder, also ich bin auch hochsensibel. Und deswegen fällt es mir natürlich leichter. Aber ich weiß nicht, wie es für jemanden ist, der das nicht hat. Nur ich glaube, dass wir alle dahin zurückfinden können und dass wir einfach diese Verbindung zu uns und auch zum Außen irgendwie wieder spüren können, wenn wir es halt einfach zulassen. Und das muss man auch ein bisschen üben, glaube ich.
Jetzt lebst du auf einem kleinen Dorf mit deinen Kühen und der Weg war wahrscheinlich ganz anders als ursprünglich, das heißt angedacht, aber vermutet zumindest von deiner Familie. Und du hast auch irgendwann mal gesagt, ich war immer anders. Nimm uns doch mal bitte in die Zeit zurück. Als die kleine Julie gemerkt hat, sie ist anders, wie hat sich das gezeigt? Wie hast du dich gefühlt? Und rausgekommen bist du ja nicht, sondern irgendwann hast du es akzeptiert und bist deinen eigenen akzeptiert und bist deinen eigenen Weg gegangen.
Ja, es hat halt schon früh angefangen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so, ich passe gar nicht zu den anderen und man will mich auch nicht so, wie ich bin. Also, das habe ich selbst in der Familie gespürt. Ich war immer so das liebe, brave, kleine Mädchen und irgendwann ist das halt umgeschlagen, weil ich glaube auch, also es liegt auch daran, dass man nicht auf mich eingegangen ist oder dass man diese Hypersensibilität überhaupt nicht verstanden hat. Und das hat halt irgendwann dazu geführt, dass ich dann so in der Grundschule, da habe ich dann, ich hatte zum Beispiel nur eine gute Freundin und der Rest war für mich schon schwierig zu verstehen und niemand wollte so richtig, ja, mit mir in Verbindung gehen und mir hat das immer gefehlt, diese Verbindung zu Menschen. Ich habe die so gesucht, aber ich konnte das irgendwie auch nicht. Und dann kam es natürlich dazu, dass ich misstrauisch wurde und dass ich irgendwie das Vertrauen verloren habe und mich dann so auch zurückgezogen habe, weil dann auch irgendwann das Mobbing kam und ja. Und ich konnte auch nie sagen, so, was ist eigentlich anders an mir? Und ich kann es auch heute zum Teil gar nicht richtig sagen. Ich habe es natürlich irgendwann ein bisschen verstanden, aber ich glaube, es ist auch einfach meine Art und Weise, die Welt und das Leben zu betrachten. Und das war einfach schon, als ich klein war, anders. Also ich bin einfach schon immer so sensibel gewesen und habe immer anders gedacht und alles anders betrachtet. Und es war zum Beispiel auch so, wenn etwas nicht mit mir persönlich verbunden war oder wenn das nichts mit mir zu tun hatte, dann hatte ich kein Interesse daran. Also mach eine Matheaufgabe, die hat persönlich mit dir nichts zu tun, dann ist es, dann, also ich hatte dann kein Interesse, das irgendwie zu vertiefen. Und dann war aber zum Beispiel so Fächer wie Religion und Erdkunde, wo ich dann einen persönlichen Bezug hatte oder wo ich was wusste, da bin ich dann all in gegangen. Ne? Und siehst aber immer, du hast keine Ausdauer, du ziehst nichts durch. Ja, wofür? Es gab einfach Dinge, die haben mich nicht gecatcht. So. Und wenn ich das jetzt heute so sehe, dann ist es nicht, dass ich nicht in dieses, also ich habe halt nicht in dieses Schulsystem gepasst, auch weil ich einfach immer mein eigenes Ding gemacht habe, weil ich für mich logisch erschlossen habe, was ist für mich wichtig und was nicht und welche Menschen brauche ich und welche nicht. Und ich habe immer gespürt, wer will mir was Gutes und wer will mir was Schlechtes. Und deswegen konnte ich mich auch von, also habe ich mich von vielen Menschen auch so entfernt.
Und wie war dieser Prozess für dich, zu akzeptieren, dass du anders bist und dann nicht eben zu versuchen zu sein wie die anderen, sondern deinen Weg zu gehen?
Ja, das war schon auch ein Auf und Ab. Also als Kind ist einem das ja gar nicht so bewusst. Man denkt, alles ist richtig, ne? Und wenn dann Leute kommen und an einem zweifeln, dann merkt man das halt eben erst so. Und dann kam es erst, dass ich mich total gesträubt habe, dass ich komplett anders sein wollte auch und irgendwie rausstechen wollte oder wobei das Rausstechen vielleicht eher gar nicht, aber so, ich wollte einfach nicht zur Masse gehören. Also ich wollte nie so sein. Ich konnte mich damit überhaupt nicht identifizieren. Und dann wiederum kam eine Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, das ist einfach anstrengend. Ich denke mal, das war so fünfte, sechste Klasse. Da habe ich versucht, mich anzupassen. Und dieses Anpassen, das hat mich einfach mit der Zeit krank gemacht. Das hat mir überhaupt nicht gut getan. Und ich weiß nicht, wann ich akzeptiert habe, einfach. Also ich glaube, das ist gar nicht so lange her, dass ich irgendwann angefangen habe, einfach zu sagen, so ja, es ist einfach so und ich muss nicht reinpassen. Natürlich muss ich nicht mit. Also mich mit allem sträuben und voll gegen angehen und so, aber ich muss auch nicht mich zwingen, da reinzupassen. Und so ganz ist das irgendwie erst gekommen in der Ausbildung, die habe ich letztes Jahr abgeschlossen. Und ich hatte einfach eine unheimlich gute Klasse. Also die Dynamik war super und alle haben sich akzeptiert. Und das war einfach so erwachsen und reif, sage ich mal. Und es war eine ganz andere Erfahrung als in der normalen Schulzeit. Und da habe ich einfach so gemerkt, okay, ich muss kein Blatt vor den Mund nehmen, ich kann einfach so sein, wie ich bin. Und vielleicht findet das mal jemand komisch, aber es lehnt mich dadurch nicht jemand komplett ab, verstehst du? Und ja, über die ganze Zeit hinweg haben mich halt meine Tiere so gestärkt. Und bei denen musste ich mich nie verstellen, da musste ich nie irgendwie mich anpassen und irgendwie jemand sein, der ich nicht bin, weil das kannst du auch gar nicht, wenn du mit Tieren zusammenlebst, kannst du nicht einfach so tun, als wärst du jemand. Und die haben mir auch geholfen, mich zu entwickeln und zu mir zu finden, aber sie haben mich nicht dazu gezwungen.
Du hast gerade von der Ausbildung gesprochen, die du jetzt beendet hast. Welche Ausbildung hast du genossen? Arbeitest du in dem Beruf?
Ja, ich habe die praxisintegrierte Erzieherausbildung gemacht und arbeite jetzt in einer Kinder- und Jugendwohngruppe in Teilzeit.
Das ist ja kein Beruf, der fürstlich entlohnt wird. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kühe, die ja nicht nur 3 Gramm Gras am Tag brauchen. Wie schaffst du das?
Ja, also das Projekt, das läuft schon hauptsächlich über Spenden mittlerweile. Am Anfang habe ich das komplett selbst getragen, aber je größer das wurde, desto schwieriger ging das natürlich. Und da ich auch nur in Teilzeit arbeite und selbst wenn ich in Vollzeit arbeiten würde, das würde nicht reichen, das Geld, ja, habe ich mich dazu entschieden, es über Spenden und Patenschaften zu machen. Aber die körperliche Arbeit und alles, das bleibt natürlich an mir hängen, hauptsächlich. Und ich habe schon gemerkt, als ich so noch Vollzeit gearbeitet habe, dass es einfach nicht gut war und das war kaum zu schaffen. Und ich habe mich auch sehr lange Zeit immer sehr an meine Grenzen gebracht oder auch da drüber bin drüber hinweggegangen, weil ich auch in der Kindheit gelernt habe, ich glaube, das lernen viele von uns, dass wir ja nicht auf unsere Bedürfnisse hören dürfen und einfach weitermachen müssen, durchziehen müssen, egal was ist. Und das durfte ich auch lernen, dass ich das nicht muss. Und ich habe immer versucht, für meine Tiere 100% zu geben und das hat nicht mal gereicht. Und ich habe es auch nicht richtig geschafft dann, weil die Zeit und die Kraft halt nicht da war. Und dann habe ich für mich beschlossen, dass ich ja nicht mehr so viel arbeiten kann und möchte, damit ich für mich und meine Tiere da sein kann. Und da fahren wir uns jetzt gerade so ein. Also das ist natürlich ein Prozess, da irgendwie das richtige Pensum zu finden und zu gucken, wie passt es mit den Stunden und kann ich der Arbeit noch nachkommen, die ich machen möchte oder nicht. Und ja, dann, das lerne ich halt gerade noch, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und ja, es ist halt oft schwierig gewesen. Also, dass ich durch diese Zeiten so gekommen bin, das ist schon, denke ich mir selbst manchmal, das ist einfach erstaunlich. Also, ich bin mir sicher, dass viele Menschen das nicht geschafft hätten und das will ich gar nicht irgendwie wertend sagen, weil ich fände das absolut verständlich. Also so viel, wie ich gemacht habe, das ist nicht gesund gewesen und nicht normal. Und ja, das sollte man auf keinen Fall nachmachen.
Ja, wobei man ist ja erstaunlich zäh, wenn man für irgendetwas kämpft, was man gerne hat. Und dann geht es auch eine Zeit lang. Man muss nur dann auch die Warnsignale registrieren, wenn es halt nicht mehr geht. Oder
Ja.
wenn man merkt, jetzt geht die Energie aus. Ich finde, wenn man für etwas brennt, dann schafft man erstaunlich lange, lange sehr viel, ohne dass es einen stört. Also,
Das stimmt,
die
ja.
Erfahrung habe ich gemacht.
Ja, da kann ich dir zustimmen.
Wie leben denn deine Kühe überhaupt? Wie kann ich mir das vorstellen? Lebst du in einem Haus und vor dem Fenster stehen, ich weiß ja gar nicht, wie viele Kühe du gerade hast, ich rede jetzt einfach mal eine Tonne, du verbesserst mich dann gleich, 14 Kühe und du stehst dann früh auf und alle rennen hin und begrüßen dich oder sind die ganz woanders, sind die verteilt, sind die im Stall? Wie schaut das aus?
Ich habe 15 Rinder und die sind alle aufgeteilt, irgendwie, also alle an verschiedenen Orten, leider noch. Also ja, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, dann sehe ich meine eine Herde. Das sind 8 Rinder. Das sind alles, also fast alles sind aus einem Milchviehbetrieb. Und dann habe ich noch eine Herde, die ist eine halbe Stunde von mir entfernt und da ist auch der Nuni drin, mein erster Ochse. Und das ist halt schon ein großer Unterschied, wie die leben. Also die, die jetzt hier bei mir im Haus sind, die haben halt eine recht große Wiese und haben hier einen kleinen Offenstall und ja, können halt hin und her gehen, wie sie möchten. Ist nicht sonderlich groß, aber es ist ausreichend. Und dann kriegen die halt auch im Sommer noch Heu und so. Und die anderen, die jetzt da auf der Wiese stehen, die eine halbe Stunde von mir ist, die leben echt wie die Wildtiere. Also die haben so eine große Weide und haben auch Wald und zum Teil den Bach. Und ja, die fütter ich gar nicht zu im Sommer, also von Frühjahr bis Herbst eigentlich nicht. Die kommen dann halt im Winter hier zu mir nach Hause, damit die einen Stall haben. Aber so in den Sommermonaten sind die einfach nur draußen und haben dann die Bäume als Schutz. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und es macht auch tatsächlich, ich finde, wenn man so das Wesen der Tiere betrachtet, voll den Unterschied. Ich habe die ja auch früher so gehalten wie die anderen. Die waren ja da bei meinem Opa auch an einem Offenstall und eine Wiese daneben und so. Und als sie dann hierher kamen, wo die dann auf einmal mehr Platz hatten und dann auch in den Wald gehen konnten, weil Kühe sind ja Waldtiere, die suchen immer so diese Waldenergie auf. Da haben die sich völlig verändert, ja. Und das finde ich auch total spannend, immer zu sehen. Und ich finde es auch schwierig mit der Haltung. Also da lerne ich auch echt jedes Jahr mehr dazu, weil die müssen ja von dem leben, was da wächst. Und ich muss immer rausfinden, reicht es noch oder müssen die jetzt weiterziehen? Und wenn es nicht mehr reicht, dann gehen wir halt wandern und bekommen die nächste Wiese vom Bauern. Und das ist halt alles in so einem Tal. Und ja, wir können da halt so hin und her gehen, aber wenn ich das nicht rechtzeitig erkenne, dann gehen meine Kühe halt auch schon mal alleine ohne mich vor und brechen dann aus, weil es ihnen nicht mehr reicht. Ja, da darf ich auf jeden Fall immer mal schauen und lernen noch, wie das, ja, wie es am besten geht, beziehungsweise halt auch einfach auf meine Tiere hören. Und das wird wirklich von Jahr zu Jahr auch besser. Und das ist für mich so ein Experiment irgendwie, Tiere so zu halten, wie sie in freier Wildbahn wahrscheinlich auch leben würden. Ich meine, man kommt da nie komplett dran, aber ich gebe mir schon große Mühe, dass es ja so ähnlich ist. Und dann habe ich noch eine Kuh, die steht bei einer Freundin von mir, auch in dem gleichen Tal. Die war mal in der Herde, aber die haben sich nicht verstanden und dann habe ich die einer Freundin überlassen, wo gerade der Ochse gestorben war. Und die zwei Kühe haben sich sehr gut angefreundet und genau, da kümmert sich jetzt die Freundin drum und das ist auch ganz cool. Und dann habe ich noch zwei Rinder in einem Pensionsstall. Die sind eine Stunde von mir entfernt. Ja, und da wird, also da werden die von dem Landwirt vor Ort versorgt. Und das Ziel ist aber, die auch hierher zu holen, weil das sind die Eltern von meiner einen Kuh. Und ich möchte die natürlich alle wieder zusammenführen. Nur das ist halt mit dem Platz bisher nicht gegangen. Und auch, ja, es ist halt auch eine finanzielle Sache mit dem Transport und ja. Muss ich mal schauen, aber ich möchte es dieses Jahr auf jeden Fall umsetzen, weil die sehe ich halt viel zu selten.
Du hast es vorhin schon angesprochen, du finanzierst dich über Spenden. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, wie man dir da unter die Arme greifen kann?
Also am meisten hilft uns eigentlich eine Kuhpatenschaft. Man kann so rechnen, dass man für eine Kuh ungefähr 150 Euro im Monat benötigt und dann kann man entweder eine Vollpatenschaft übernehmen, was natürlich sehr viel ist. Oder eben eine Teilpatenschaft, das geht ab 1 € los und ja, 50 Cent, das kann man sich selbst aussuchen. Die meisten machen so 20, 30 € im Monat. Und dann kann man sich eben eine Patenkuh aussuchen und sagen, für die möchte ich jetzt im Monat per Dauerauftrag eben spenden. Und dadurch werden dann so die Futterkosten getragen und vielleicht kann man sich auch ein bisschen was ansammeln für einen Tierarzt. Aber solche großen Sachen wie Tierarzt und Heurechnung und so, das läuft dann halt über meine Spendenkampagne. Ich habe Zusammenarbeit mit einem Verein, die haben sich gegründet und heißen auch wie meine eine Kuh Elfi, also der Elfi e.V. Die finanzieren die Elfi und ihren Sohn und die haben mit mir so eine Spendenkampagne auf Better Place gestartet. Da kann man dann auch einfach einen Betrag einmalig spenden oder auch jetzt über PayPal oder sonst was, ne? Da gibt es ja Möglichkeiten. Und da sparen wir natürlich immer, falls irgendwas Größeres ist. Das ist eigentlich so das, was uns am meisten hilft. Und ja, da ich ja auch viele Tiere jetzt so die letzten Winter zu versorgen hatte, habe ich mich dann irgendwann entschieden, auch arbeitstechnisch Hilfe anzunehmen. Und das ist auch immer gut. Wir sind schon ganz gut aufgestellt, aber springt natürlich auch immer mal jemand ab oder der eine kann irgendwas nicht machen, weil er also schwere Arbeit zum Beispiel nicht machen, weil er, also der eine zum Beispiel Rückenprobleme kann das dann nicht machen, da fehlt mir das dann, aber dafür macht er dann zum Beispiel den Stall und ja, da kommen gerade so ein kleines Team zusammen, das ist ganz cool und das hilft uns auch auf jeden Fall, wenn verschiedene Leute mit verschiedenen Expertisen auch einfach dabei sind. Ja.
Ich fand ja Kühe früher immer langweilig. Und dann habe ich aber jahrelang Kühe kennengelernt. Wir sind viele, viele Jahre immer an die Nordsee gefahren. Und das Ferienhäuschen, was wir da immer hatten, das war an einer großen Kuhweide. Und da waren immer die letzten Jahre eine Herde von Rindern drauf gestanden, alles junge Bullen. Oder so jung waren die dann gar nicht, weil wir haben die über viele Jahre verfolgt. so Salzwiesenrinder, die halt das ganze Jahr draußen waren und da so riesen Weiden hatten und manchmal hast du sie gar nicht gesehen und dann waren sie wieder vor der Tür gestanden und dann habe ich aber halt auch miterlebt, die einzelnen Charaktere der Kühe und welche kamen und welche nicht kamen und welche neugierig war und mutig und die andere waren eher doch schüchtern und wie eng auch der Bezug zum Bauern war. Also ich habe einmal habe ich so aus dem Fenster geschaut und plötzlich galoppierte die ganze Herde an die Stelle, wo immer der Bauer einmal am Tag kam und Futterrüben noch hingeworfen hat. Und dann galoppierten die ganze Herde von sonst wo an, ja. Und ich denke mir so, hä, was ist jetzt los? Und 20 Minuten später kam der Bauer. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, also ich beobachte sie ja jeden Tag, aber wieso sind jetzt die Kühe gekommen? Ist das die Uhrzeit? Kommen sie immer zur selben Uhrzeit und was weiß ich? Und dann sagt er, nee, ich war weiter vorne bei meiner anderen Herde, die ist im Norden von der Insel, und da habe ich gehupt, damit die Kühe kommen. Und ich meine, da hupt ständig mal irgendwo, aber die haben natürlich genau die Hupe gehört über viele Kilometer und haben gewusst, okay, wenn der da hinten an der Weide schon hupt, dann muss er als nächstes dann zu uns kommen. Und haben sie schon alle bereitgestellt. Und das war so ein süßes Erlebnis,
Wahnsinn.
auch wie die sich immer gefreut haben, wenn er dann kam. Ja, dann haben die
Ja.
Bocksprünge gemacht und haben sich fast geschlägert, wer noch Krauleinheiten kriegt. Und das war jetzt ja ein gestandener nordfriesischer Bauer, aber der hat sich so gefreut, dass ich mich für seine Kühe interessiert habe. Und du hast einfach die enge Beziehung zwischen ihm und den Tieren gesehen. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Alltag, oder?
Nee, also leider nicht. Und das ist auch so spannend, was du jetzt gesagt hast. Kühe suchen immer die Verbindung. Also das sind wirklich Tiere, die immer in Verbindung gehen wollen. Und das finde ich so spannend. Das ist voll die spannende Erkenntnis irgendwie. Ich bin ja auch so. Und das passt irgendwie total gut zusammen, weil ich habe auch immer nach dieser Verbindung gesucht zu Menschen, zu Tieren, wie auch immer. Und das finde ich so schön bei Kühen. Und das ist aber gleichzeitig das, was so traurig ist, dass sie es das nicht bekommen. Also die saugen das richtig auf. Und selbst wenn es jemand ist, der die dann nach 2 Wochen tötet, ja, aber die saugen das richtig auf, die brauchen das. Und ja, das finde ich irgendwie total spannend und schön und gleichzeitig auch traurig, ne? Und die meisten, die werden ja nicht so gehalten. Und das, was du jetzt erzählt hast, das ist natürlich total, ja, einzigartig und wunderschön. Und ich muss da gerade an was denken, was ich mal gelesen habe. Da hatte so ein landwirtschaftlicher Betrieb geschrieben, ja, wenn Kühe Bocksprünge machen, das machen die ja nur, wenn die neu auf die Wiese kommen und weil die ja so lange im Stall waren. Und das machen die immer nur, wenn es was Neues gibt. Aber das ist so wieder die Bestätigung, meine Kühe auch, die springen jeden Tag über die Wiese, wenn die Lust haben. Und das war so diese Begründung dafür, Kühe hätten keine Emotionen und das würden die nicht machen, weil die sich freuen, sondern einfach nur, weil die mit dem Neuen nicht zurechtkommen oder weil irgendwas. Ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber daran sieht man doch wieder, ja, also ich finde, bei Kühen ist Freude auch so groß irgendwie, ne? Wenn die einmal durchkommen, dann die lassen sich ja kaum halten, ne? Und wenn irgendwas ist und die ja irgendwas sehen oder wissen, jetzt kommt was ich kenne oder so, ne, dann rennen die und springen und das finde ich immer so süß, ist eigentlich so niedlich. Und ja, es ist halt leider selten, dass Tiere das machen können, weil die ja auch auf diesem Platz nicht haben, ne? Ja.
Ja, das ist wohl wahr. Du hast es gerade schon angesprochen, dass deine Kühe anfangen zu rennen und da durchaus Fahrt aufnehmen. Hattest du denn schon prekäre Situationen mit Kühen, wo du gedacht hast, oh, hoffentlich komme ich jetzt aus der Nummer heil raus, weil selbst wenn sie dir nichts Böses tun wollen, ich meine, die wiegen ja, wie viel wiegt so eine große Kuh? 500 Kilo oder
Ja,
ich
also
habe keine Ahnung.
das ist schon immer unterschiedlich, ne? Also mein Noni, der wiegt wahrscheinlich so 900 Kilo. Und dann habe ich aber Ochsen, die sind fast größer als der, aber die sind so schlaksig, weil es eine andere Rasse ist, die wiegen dann vielleicht 400. Es ist immer unterschiedlich. Aber es ist immer viel, auf jeden Fall.
Und gab es da schon mal Situationen, wo du dachtest, oh, wie komme ich aus der Nummer jetzt raus?
Also nicht, wenn sie gesprungen und gerannt sind, da passen sie immer gut auf. Aber, also hoffe ich jedenfalls. Nee, da hatte ich noch nicht so eine Situation, wo ich Angst hatte. Aber ich habe zum Beispiel eine Milchkuh freigekauft, von der habe ich eben auch gesprochen, die Elfi. Und die war tragend und dann hat sie in dem Pensionsstall, wo ich sie hatte, das Kälbchen geboren. Und ich habe natürlich mich mit dem Kälbchen befassen wollen und ich wusste das Risiko, weil sie ja auch ihr erstes Kalb in der Milchindustrie wurde ja weggenommen und dann wusste ich, okay, ich finde das jetzt wahrscheinlich nicht so cool. Aber ich habe es immer gewagt. Ich habe immer versucht, so das Vertrauen auch zu bekommen. Und dann bin ich einmal zu weit gegangen und dann hat die sie auf mich losgegangen, weil ich habe ihr Kälbchen gestreichelt. Ne? Das darf ich nicht. Und dann würde ich heute auch nicht mehr machen, aber dann bin ich halt da durch den Stall irgendwie gerannt und dann noch ganz schnell unter so einem Holzbalken durch, wo die immer gefressen haben. Wenn der da nicht gewesen wäre, hätte die mich gegen die Wand gedrückt. Da habe ich echt Angst gekriegt. Und das ist so typisch für mich irgendwie. Ich muss früher vor allem immer austesten, so wie weit kann ich gehen. Und ich habe immer die Verbindung natürlich zu den Tieren gesucht und gerade ein Kälbchen ist natürlich total spannend und süß und ich wollte da gerne von Anfang an dabei sein und eine Bindung haben. Da bin ich halt ein bisschen zu weit gegangen. Ja, aber das war auch eigentlich so die einzige Situation, wo ich richtig Angst hatte, meine ich. Aber ich glaube, wenn ich länger drüber nachdenken würde, würde mir bestimmt noch mal was einfallen. Jetzt hatte ich jahrelang nichts Schlimmes mehr, aber neulich ist mir meine Lina auf den Fuß getreten. Das hatte ich jetzt auch schon ewig nicht. Und der ist dann auch richtig blau geworden, aber ist jetzt nichts, wo man sich Sorgen machen muss. Was natürlich mal vorkommt, ist so, wenn die ausgebüxt sind, ne, und du hörst, sie stehen auf der Straße und Polizei ist da. Das ist so, wo ich Angst kriege. Aber nicht, weil die gefährlich sind, sondern weil es halt einfach eine gefährliche Situation allgemein ist.
Straßenverkehr, du weißt nicht, wie die Leute reagieren. Das ist
Ja.
natürlich Horror, die Vorstellung. Ja, kommt es häufiger vor oder hat sich das jetzt gegeben, jetzt wo du langsam Gespür dafür kriegst, wann die Kühe neue Weideland brauchen, neues
Ja,
Weideland?
also es hat nachgelassen. Es ist nicht mehr so viel, aber neulich auch. Da war ich auf der Arbeit morgens um 7, rief mich der Bauer an. Ja, Polizei ist da und deine Kühe stehen hier. Und ich konnte nicht hin. Das hatte ich auch lange nicht, weil ich es einfach, ich denke mal, Strom ist ausgefallen und das habe ich natürlich nicht mitbekommen dann, ne? Dass der Zaun keinen Strom mehr hatte und dass die dann auch, also ich habe gemerkt, die wollen schon weiterziehen, aber ich habe es zeitlich einfach nicht hingekriegt und habe es dann ein bisschen aufgeschoben. Ja, das ist dann ein paar Jahre nicht mehr passiert, aber jetzt wieder und ist natürlich nicht so cool. Aber früher war es schon leider öfter, also mit Polizei eher weniger, aber dass dann schon mal der Bauer sagt, ja mal, deine Kühe stehen im Vorgarten von der Dame und die hat mich gerade angerufen, kommt schon mal vor und ist natürlich nicht so cool.
Stimmt, jetzt wo du es erwähnst, wir hatten auch mal, ich bin ja in der Rettungshundestaffel und wir sind ja viel im Wald unterwegs. Und da hatten wir auch mal eine Übung im Wald gehabt, hier im bayerischen Oberland. Und da standen auch plötzlich lauter Kühe im Wald. Da haben wir dann auch erstmal die Polizei informiert, dass die mal rumfragen soll oder den Förster, ich weiß gar nicht mehr wen, aber auf jeden Fall haben wir uns darum gekümmert, dass der Bauer seine Kühe wieder kriegt, weil das waren gar nicht so wenige und die waren auch total verteilt im Wald. Also du hast da mal zwei Kühe
Oha.
dastehen sehen, dann plötzlich drei da. Da war auch
Ja, das.
eine, also stehen ja bei uns viele Kühe draußen im Oberland und da ist halt eine Herde stiften gegangen. Und das muss ich gerade so dran denken, weil du ja vorhin gesagt hast, die suchen bewusst den Wald auf und das
Ja.
sehen wir immer nur nicht, weil die Weiden sind ja meistens ohne Wald, sondern oder zumindest die,
Ja.
die ich kenne, sind halt so, bei uns in Bayern so saftige, fette, grüne Wiesen und da stehen halt die Kühe drauf, aber Wald ist da meistens nicht.
Ja, das kennt man ja so, ne? Aber das, was, also es sind ja eigentlich ursprünglich auch Blätterfresser. Und wenn die die Wahl haben, dann gehen die schon auch an die Bäume, ne? Und freuen sich auch riesig, wenn ich denen mal irgendwas abschneide oder so. Ja, das finde ich auch mal spannend. Und wenn meine Kühe abhauen, dann gehen die meistens auch in den Wald. Ne? Und ja, das finde ich auch immer echt interessant. Und ich freue mich mal für die, wenn die dann einen Ausflug gemacht haben. Die wissen ja gar nicht, warum ich dann Angst habe. Aber es ist schon Nervenkitzel. Also brauche ich nicht unbedingt regelmäßig.
Vor allem, wie kriegt man denn dann so eine Herde zurück? Kommen die dann einfach brav oder sagen die, du, hör mal zu, Julie, es war nett, dass du jetzt kommst, aber eigentlich wollen wir noch gar nicht heim?
Ja, ist mal so, also die hier zu Hause, da weiß ich es nicht, die sind mir zum Glück noch nie abgehauen. Ich glaube, wenn die einmal die Freiheit dann spüren, dann sind die auch einfach weg und hören nicht mehr, wenn ich rufe. Hier auf der Wiese, wenn ich rufe, dann kommen die sofort, aber draußen weiß ich es nicht. Aber Hauptsächlich büchsen halt die drei aus, also Nuni, Lina und Jaro, die Herde, die ich da auch am Waldrand habe, die da so natürlich leben und die sind ja halfterführig auch. Also mit denen gehe ich ja auch wandern und dann tue ich einfach so, als wären wir wandern gegangen und so, komm, wir gehen jetzt mal weiter.
Na
Auch
super.
fängt der Bauer die auch ein, wenn ich nicht kommen kann und ja, der macht das dann natürlich ein bisschen unsanfter, aber manchmal bin ich ihm dann doch dankbar, weil er uns dann natürlich irgendwie vor der Gefahr schützt. Und die kennen das auch, die sind dann so, ja, komm, ich komm mit. Ist okay.
Okay, nette Kühe. Erfahrene Ausbüchskühe.
Genau. Ja, man kann nichts machen. Es ist halt einfach, ne, wenn die was im Kopf haben und es sind halt Tiere. Du kannst nicht sagen, ja, und hier ist der Zaun und da bleibst du. Das ist nicht richtig. Also, wie soll ich das einer Kuh erklären? Die stehen immer davor und gucken dann aufs Feld und denken sich so, ja, geil, ich würde eigentlich darüber rennen, aber, ne? Also, warum muss ich jetzt hier stehen bleiben? Und ich kann denen dann nicht mal böse sein, wenn die gehen, weil sie recht. Ich sperre die ein.
Noch ein anderer Punkt. Wir haben ja die Milchindustrie in Deutschland und irgendwie waren wir das selber so, wie wahrscheinlich vielen, gar nicht bewusst, wie das Ganze so funktioniert. Ich dachte ehrlich gesagt, okay, die müssen mal ein Kälbchen kriegen, aber ich dachte erstens, ab da läuft es und versickert nicht mehr. Und zweitens habe ich auch irgendwie gedacht, dass man trotzdem die Kälbchen bei den Eltern lässt. Und was da schon, also mich wirklich erschreckt hat oder eigentlich die Dimension bewusst gemacht hat, wie sehr die Kühe darunter leiden, war nicht in Deutschland, da habe ich es gar nicht mitgekriegt, da kriegst du sowas auch nicht mit. Das ist ja, wir sind ja immer sehr, sehr technisch und sehr gut organisiert, aber ich bin ja viel in Griechenland und da leben die Kühe nicht im Stall angebunden, sondern sie leben draußen und sie ich glaube auch nicht, dass die Kühe da gleich nach der Geburt die Kälber weggenommen bekommen, sondern sie sind eine Weile zusammen, weil ich häufiger Müttertiere mit Kälbern sehe. Aber ich habe dann mehrmals bei meinem Haus, in dem ich früher gewohnt habe, waren halt Kuhställe in der Nähe oder die Weiden. Und da habe ich dann immer gehört, wenn wieder einer Mutter ein Kälbchen weggenommen wurde. Und die Kühe, die haben ja wirklich ein, zwei Tage durchgebrüllt. Also es war nicht so eine halbe Stunde ein bisschen verwirrt im Stall stehen und oder auf der Weide stehen und dann ein Tagesgeschäft weiterzumachen, sondern du hast den ganzen Schmerz gemerkt. Und das war wirklich, das ging so unter die Haut und das hat schon was gemacht, also mit einem das zu hören. Und ich frage mich, es gibt ja mittlerweile aber viel, viel, viel zu wenig und viel zu vereinzelt die ersten Bemühungen, auch bei Milchkühen einfach die Kälber zu lassen. Dann ist zwar der Ertrag weniger, aber alle Beteiligten sind glücklicher und auch die Kälber brauchen weniger Antibiotika. Die Kühe scheinen gesünder zu sein. Glaubst du, dass das eine Form ist, die Zukunft hätte und dass da Potenzial wäre?
Ah, da bin ich sehr zwiegespalten, weil ja, die Kälber kommen ja dann nach einem Jahr auch weg. Ne, also dann, die sind dann, also ich weiß gar nicht, wie das bei Bullenkälbern ist, weil die sind ja auch nach ein paar Monaten dann deckfähig. Die kannst du ja dann nicht mehr in der Herde lassen. Also lang ist das auch nicht. Es ist halt nur nicht, dass sie als Baby sozusagen wegkommen. Wenn wir uns dafür entscheiden, weiter Milch trinken zu wollen und dieses System weiter zu unterstützen, dann wäre das natürlich der richtige Weg. Muttergebundene Kälberaufzucht. Aber ich denke mir halt, wir sind keine Kälber, wir brauchen nicht Milch zu trinken. Es ist nicht unser Recht, den Kühen. Die Kühe werden ja künstlich besamt. Also das ist ja gegen deren Willen wahrscheinlich sogar. Und das Kalb wird denen trotzdem weggenommen irgendwann. Und also ich sehe es halt einfach nicht als mein Recht, als unser Recht, was zu konsumieren, was uns nicht gehört oder was auch einfach Leid verursacht in jeder Form, weil die Kühe werden irgendwann geschlachtet. Und ich finde nicht, dass es nötig ist.
Das heißt, du lebst vegan oder vegetarisch?
Ja, ich lebe vegan. Ich habe einfach zu viel gesehen auch und mitgekriegt, wenn ich in den Betrieben war. Und es ist ja nicht nur, dass die Kühe tagelang schreien. Ich meine, viele Bauern sagen ja, die hat das gleich wieder vergessen. Zum Teil hält man ja die Schubkarre drunter, wenn das Kalb rausfällt und fährt es weg. Die begreift das gar nicht, die Kuh, sagen sie dann. Das ist so ein Schwachsinn, aber es ist ja nicht nur, dass die Kuh schreit, das Baby, das Kälbchen schreit ja auch. Und viele können immer nicht damit umgehen, wenn ich sage ein Baby, aber es ist ein Baby, es ist ein Säugling und der gehört zu seiner Mama. Und das ist so furchtbar. Und ich habe schon so viele Kälber gesehen, die völlig verzweifelt in diesen Boxen standen und nicht wussten, was passiert. Und ein Kalb, es hat wirklich geweint und dann sagte der Bauer immer, nee, der hat Hunger, der hat Hunger. Ja, warum hat er aufgehört zu weinen, wenn ich mich daneben gesetzt habe und mit dem gesprochen habe? Der hat wirklich geschrien, das ging wirklich durch den ganzen Körper, es hat richtig wehgetan. Der hat so geschrien. Das ist einfach nichts, was man unterstützen sollte. Auf gar keinen Fall. Das ist einfach falsch. Und ich finde, also wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, also müsste, ob ich Fleisch oder Milch konsumiere, dann würde ich immer Fleisch wählen, auch wenn ich dann ein Lebewesen essen würde. Also nicht, dass das für mich in Frage kommt, aber verstehst du, was ich meine? Weil die Milchindustrie ist wie eine Mafia. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Es ist wirklich brutal und es ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Und das möchte ich einfach nicht unterstützen, auf gar keinen Fall.
Da sind viele Denkanstöße. Ich glaube, eigentlich kann man das ja als Mutter nachvollziehen, weil der Mutter, ich weiß gar nicht, wie wir Menschen auf die Idee kommen, Tieren den Mutterinstinkt, das ist der tiefste Instinkt, abzusprechen.
Ja.
Also das ist ja, Mutter-Kind-Bindung ist ja, wir reden jetzt nicht von Fischen oder was weiß ich, die Eier legen und das war's, aber bei Säugetieren ist das ja ein ganz, ganz tief sitzender Instinkt, und bei uns ist es ja auch Instinkt, der in vielen Fällen funktioniert, nicht immer, und so ist es in der Natur ja, da ist nichts hundertprozentig, aber da sind tatsächlich viele Denkansätze drin, ne, wo ich glaube, ich jetzt auch nochmal knabbern werde.
Ja, ich meine, es ist ja auch so, wo du jetzt das auch mit uns vergleichst. Also, das sind ja auch 9 Monate Tragzeit, also fast 10. Auch bei einer Kuh. So, und es gibt einfach keinen Unterschied. Auch, also die Bindung zwischen Mutter und Kind ist einfach unglaublich. Und ich habe ja schon von der Elfi erzählt, die das Kälbchen bei mir bekommen hat. Also in dem Pensionsstall, ich habe sie irgendwann zu mir geholt. Da war der Emilio, ihr Sohn, ich glaube, 3 Monate alt. Und der ist jetzt 2,5 und der trinkt immer noch bei ihr. Und die kümmert sich so liebevoll um den, die können nicht uneinander. Wirklich, also die haben eine innige Bindung, das ist unglaublich. Wenn die nebeneinander stehen, dann kommt die Elfie und leckt ihm noch die Ohren aus, wie als er ein kleines Kälbchen war. Ja, und die geht da voll drin auf in dieser Mutterrolle. Und der ist so ein schöner, stolzer Ochse geworden. Und ja, wenn ich den sehe, bin ich einfach mal froh, weil ich weiß, der hat niemals irgendwie, dem wurden keine Schmerzen zugefügt, der musste keine Trennung erleiden, der ist mit all seinen Freunden zusammengeblieben, mit seiner Familie und ja, und wenn ich das immer so sehe, die Bindung, die haben, kann ich einfach nicht verstehen, wie wir das rechtfertigen können.
Ja, da werde ich jetzt auch eine Weile nachdenken, weil ich trinke tatsächlich Milch, obwohl ich das damals gesehen habe. Ich habe zwar den Konsum deutlich reduziert, aber auch nicht ganz aufgegeben. Aber wahrscheinlich wird da trotzdem noch mal weiter nachgedacht.
Ja, ich meine, das ist ja auch ein
Weil
Prozess und es geht ja auch, für viele Menschen geht es ja auch nicht. Also ich will nicht sagen, vegan und das ist die beste Lösung und toll und ich will niemanden bekehren. So, ne? Das ist immer noch eine Entscheidung, die man bewusst treffen muss. Auch irgendwie muss man gucken, ob es für einen geht. Aber ich finde, wenn es irgendwie möglich ist, dann sollte man es machen. Weil ja, wird so viel Leid erspart auch und es gibt ja auch so viele Möglichkeiten mittlerweile. Aber also ich weiß, dass es ein langer Prozess ist und da sollte man sich dann auch nicht irgendwie schlecht fühlen, wenn es dauert oder wenn man es nicht direkt schafft, so. Weil ich habe zum Beispiel mich immer dafür verurteilt, dass ich das nicht richtig von Anfang an machen konnte, weil es ist halt einfach eine Umstellung und ja, ich will halt nicht das so weitergeben, dass man dann ein schlechtes Gewissen bekommt. Also ich wünsche mir einfach, dass die Menschen tun, was sie können. So, das ist, ich wünsche, dass es allen bewusst, ich wünsche mir, dass es allen bewusst wird, was da passiert und dass wir eine Wahl haben irgendwie.
Glaubst du, dass es in den letzten Jahren eher besser oder eher schlechter geworden ist in der Gesellschaft? Weil vegan habe ich bei vielen eher den Eindruck, dass es ein Trend ist. Also ich vegan kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen. Ich esse nicht viel Fleisch, aber wenn ich es esse, dann genieße ich es tatsächlich. Wie gesagt, Milch ist tatsächlich was jetzt. Was ich noch konsumiert habe, beziehungsweise die Milchprodukte, es ist ja Milch allein ist es ja gar nicht, ja, sondern es ist auch der Käse und was dahinter steht. Aber glaubst du, es ist einfach nur so ein Trend, so wie die Jugend bei der letzten Wahl, vorletzten Wahl noch alle grün gewählt haben und jetzt relativ viele umgeschwenkt sind nach rechts außen, der nächste Trend und jetzt ist es vegan und in ein paar Monaten ist es was anderes? Oder glaubst du, es findet wirklich ein Umdenken in der Gesellschaft statt? Oder hast du den Eindruck, eigentlich geht alles wie immer und Hauptsache billig?
Also es ist ja in den letzten Jahren schon ziemlich groß geworden. Und es gibt ja immer mehr Möglichkeiten, wobei ich von diesen ganzen Ersatzprodukten jetzt kein Fan bin, aber ich finde für den Übergang oder für Leute, die es jetzt nicht so leicht hinkriegen, finde ich es eigentlich ganz cool. Es wird ja schon auch mittlerweile richtig gehypt. Also als ich angefangen habe, da war man so ein bisschen aussätziger noch, ne? Und war noch so, wurde komisch angeguckt und wie vegan und so. Und mittlerweile ist das ja, steht das überall, ist überall zur Verfügung. Und ich bin ehrlich, ich kann es selbst kaum noch sehen und hören. Ja, und ich weiß halt nicht. Also es entscheiden sich viele, glaube ich, auch aus gesundheitlichen Gründen dazu. Aber ich glaube halt, ich glaube schon, dass ein Umdenken stattfindet. Also, dass es ein Bewusstseins, Wandel gibt irgendwie. Also ich glaube, dass schon irgendwas passiert. Nur ich kann es nicht ganz zuordnen. Und letztendlich ist es auch nicht ganz so wichtig. Ich glaube, solange das Tierleid erstmal verringert wird, ist es, glaube ich, gut. Egal aus welchem Grund. Aber es ist so, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind kurz davor, irgendwie eine große Veränderung zu erlangen. So. Und vielleicht ist es auch die Hoffnung, weil dieses Leid so unerträglich ist, das da verursacht wird. Und das spüre ich ja auch. Also ich kann mich damit eigentlich gar nicht mehr befassen. Ich kann auch nicht mehr irgendwelche Betriebe besuchen. Das geht einfach nicht. Und das ist halt einfach, so lange zieht sich das schon. Und ich glaube, das ist auch einfach diese Hoffnung, dieses, oh, und jetzt muss endlich mal was passieren. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es natürlich auch nicht, ne?
Wo siehst du dich selbst in 5 Jahren?
5 Jahre kann man immer noch gut beantworten, ist nicht so weit weg. Wenn du jetzt
Ich
10 Jahre
kann noch
gefragt
weiter. Ich
bist.
bin froh, wenn ich 4 Monate im Voraus plane.
Ja. Also wenn du jetzt 10 Jahre gesagt hättest, dann hättest du nicht beantworten können. Also ich weiß es natürlich auch nicht. Und ich bin immer ein Fan von Manifestieren und vom Visualisieren und sich klar machen, was man möchte und das auch verfolgen. Aber ich bin auch einfach offen dafür, dass es ganz anders kommt. Also ich lasse mich auch einfach überraschen. Aber wenn ich jetzt es mir wünschen könnte oder wenn ich, ja, also wenn ich da so drüber nachdenke, dann sehe ich mich auf jeden Fall mit meiner kleinen Familie. Ich wohne hier mit meinem Freund und mit meinem Opa und so sehe ich mich hier noch auf dem Hof und ich möchte einfach hier noch eine Weile bleiben oder vielleicht auch sehr lange und meine Kinder hier aufziehen und dieses Leben irgendwie ja so weitergeben und also das Leben mit den Tieren. Und ich glaube, dass ich da noch ein paar mehr Tiere haben werde, keine Kühe, aber Schafe und Ziegen vielleicht und ein paar Hühner noch. Also ich möchte hier richtig ankommen, irgendwie auf diesem Hof und ich glaube, dass das jetzt auch erstmal die nächsten Jahre so weitergehend, nur bei mir ist irgendwie sehr viel Wandel immer. Also es passieren einfach auch sehr viele Dinge, von denen ich einfach nicht erwartet hätte, dass sie passieren. Und es gibt dann so richtig große Veränderungen. Deswegen mal gucken, was da so kommt. Also ich werde immer wieder vom Leben überrascht. Es passieren immer wieder neue Wunder. Ja, und da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ich sage immer, die Realität überholt einen der dann doch immer rechts. Ne? Und stellt dann alle Pläne auf den Kopf.
Ja.
Wir kommen schon ans Ende. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen.
Vollkontakt. Lucky Punch.
Dieses Datum ist für mich auch besonders, der 26. Mai 2015, als Noni geboren wurde. Es hat einfach alles verändert. Wenn ich jetzt darüber spreche, kriege ich schon wieder Tränen in den Augen. Ich habe den einfach unfassbar lieb und ich kann das nicht begreifen, was da passiert ist. Also nicht unbedingt jetzt mit diesem einen Tag, aber das ist halt einfach der Tag, an dem er in mein Leben gekommen ist und er sollte zu mir kommen. Er hat halt einfach von Grund auf alles verändert und gleichzeitig ich habe immer gesagt, er hat mich verändert er hat alles an mir verändert, aber eigentlich hat er mir nur geholfen, was heißt nur, er hat mir geholfen, zu mir zu finden und herauszufinden, wer ich eigentlich bin und auch wer ich sein möchte. Und das heißt, so viel an mir hat er gar nicht verändert. Der Kern war ja schon da, aber er hat das endlich so aus mir rausgeholt und hat gesagt, so, und jetzt zeige ich dir das und jetzt lernst du das richtig kennen und jetzt kannst du zu dir stehen auch, ne? Also ja, und das hat, also war nicht von dem Tag an so, sondern das war ein ganz, ganz langer Prozess über viele Jahre und jetzt ist er schon 9 und das ist für mich auch ganz besonders. Irgendwie, ich habe ganz lange auf diesen Tag so gewartet, auch der Tag, wenn er 9 wird, weil die 9 ist für uns ein ganz besonderes Symbol auch. Und ja, irgendwie, ich hätte das einfach nicht gedacht, dass sowas passiert. Ich hatte immer Angst vor Kühen auch. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt aufgewachsen bin mit Kühen und gesagt habe, irgendwann möchte ich mal eine eigene Kuh haben. Auf gar keinen Fall. Ich habe mich da gar nicht gesehen, ne? Ich wusste nicht, wohin das geht. War ich voll das Pferdemädchen so und jetzt mittlerweile überhaupt gar nicht mehr. Und ja, da wurde ich einfach sehr, sehr überrascht. Und der hat mir einfach auch gezeigt und beigebracht, so wieder auf mein Gefühl zu hören. Also ich habe einfach, wie viele, vor allem Frauen, auch eine sehr starke Intuition, aber uns wird einfach aberkannt, dass wir das haben oder uns wird, wir lernen nicht mehr darauf zu hören oder das überhaupt zu spüren. Und das durfte ich durch ihn auch nochmal richtig neu lernen und ja, irgendwie auch diese Spiritualität, die ich schon immer gespürt habe. Und es passiert einfach so viel, was mich wieder daran glauben lässt, ja. Und deswegen würde ich das so als diesen gewissen Wendepunkt in meinem Leben beschreiben, der mich dann aus diesem Loch irgendwie auch geholt hat, in dem ich als Kind so war und wo ich halt so verloren war. Und dann war auf einmal Nuni da und es gab was, wofür ich auch kämpfen wollte, weil für mich selber kämpfen hat sich nicht gelohnt und war einfach zu anstrengend und er hat mich aber gebraucht, so, ne? Und ja, und dann gab es natürlich immer mal wieder so Sachen. Also ich bin 2019 mit meinen Kühen ins Bergische Land gezogen. Ich komme eigentlich aus Niedersachsen und ich hatte hier nichts. Ich kannte hier nur einen Menschen. Ich hatte eine Wiese, die nur für ein paar Monate war. Ich hatte nicht meine Winterunterkunft. Ich hatte keinen Job, ich hatte gar nichts außer meine kleine Wohnung und die Wiese und meine 2 Kühe. Und das war auch ein paar Jahre wirklich ein Kampf, wo ich, ja, auch, wir mussten halt hier erstmal Fuß fassen. Und was dann für uns auch ein wichtiger Wendepunkt war, war, dass wir auf diesen Hof kommen konnten. Das war 2021, da sind wir hierher gezogen. Und das hat auch sehr, sehr viel für mich verändert. Also jetzt kann ich halt einfach wirklich, wirklich ankommen. Und das Leben mit meinen Tieren genießen und es ist nicht mehr dieser Überlebenskampf. Ich darf jetzt hier sein und ich darf endlich, ja, das einfach genießen, wie es ist und muss nicht mehr, ja, für irgendwas kämpfen und irgendwie denken, ja, was machen wir denn in ein paar Monaten, sondern das ist jetzt hier unser Zuhause und das ist auch sehr wichtig.
Vollkontakt. Knockout.
Ich musste, als du das vorhin gesagt hast, als erstes, dran denken, dass ich 2022 war, das hatte ich einen Burnout und habe echt überlegt, ob ich alles hinschmeißen soll mit den Tieren auch. Ich konnte es nicht mehr. Und das war schon eine harte Zeit, weil ich habe ja diese Verantwortung für diese ganzen Tiere. Und es war einfach zu viel, ne? Ich konnte für mich selbst nicht mehr die Verantwortung tragen. Und dann aber auch zu wissen, wenn ich aufgebe, dann sterben die alle, weil die haben für die Industrie keinen Wert. Das ist es dann einfach gewesen, ne? Das war schon echt, echt schlimm. Aber da hatte ich wirklich auch Unterstützung und ich war nicht völlig allein und letztendlich waren halt da auch einfach meine Kühe, die mir diese Hoffnung gegeben haben und immer so diese kleinen Momente, also wenn wir wieder zu diesem Wunder zurückkommen, man denkt bei Wunder immer an irgendwas Großes, aber es sind wirklich so ganz viele kleine Sachen gewesen, kleine Verbindungen irgendwie, die einem bewusst werden oder ein einziges Wort, wo man denkt, oh krass, das ist jetzt nicht wahr oder, ne, also ich kann das sehr schwer erklären. Ich habe auch, ja, ich habe nicht so ein gutes Beispiel jetzt dafür, aber es war einfach so, was mir geholfen hat, weiter dran zu glauben, dass es wieder gut wird. Und ich wusste auch durch die Tiere, dass ich eine Aufgabe hier habe und dass ich nicht aufgeben darf, auch für mich nicht. Und ja, das war schon eine harte Zeit, aber ich weiß, dass ich an so einen Punkt nie wieder zurückkommen werde. Und bin sehr stolz auch auf mich, dass ich es geschafft habe, mir da rauszuhelfen. Also viele Leute, die ich in dieser Zeit getroffen habe, auch durch die Therapie und so weiter, die ich nicht wirklich lange gemacht habe, die haben wirklich jahrelang da so festgesteckt und ich habe nach ein paar Monaten gesagt, so, und jetzt bin ich wieder so weit und es reicht jetzt und jetzt starte ich wieder durch und das habe ich völlig alleine gemacht. Also ich habe mir selber aus diesem Loch geholfen und
Starke Worte einer starken Frau. Ich wünsche dir und deinen Kühen alles erdenklich Gute,
danke.
dass dieser ja bescheidene Traum, das eigentlich einfach so weitergehen soll und dass man das Leben so wie es ist weiterhin genießen kann, dass der in Erfüllung geht und dass du genügend Wegbegleiter findest, die dich und deine Kühe unterstützen. Vielen
Dankeschön.
Dank für dieses Gespräch und ich wünsche dir und wie gesagt deiner Herde alles, alles Gute.
Danke, das wünsche ich dir auch und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
Aufstehen, durchbeißen, weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.